Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Bei mir ist der Daniel.
Guten Morgen. Ich habe einen Schaschlik-Fleck auf dem T-Shirt. Qualmende Socken und bin etwas fertig. Also das heißt, es ist Gamescom-Zeit.
Es ist Gamescom-Zeit und Gamescom-Zeit. Und bei uns sitzt der werte Herr Kogel. Guten Morgen, Dennis.
Hallo, guten Tag.
Guten Morgen.
Wir sind, guten Morgen.
Man hört es vielleicht an den Stimmen. Wir haben den ersten Tag Gamescom hinter uns. Beziehungsweise den ersten Tag vor der Gamescom, oder ist es heute schon offiziell? GDC-Zeit ist ja und die Pressekonferenzen, beziehungsweise man kann es ja eigentlich nur noch im Singular erwähnen, Pressekonferenz.
Ja, also die großen Plattformhalter, da haben sich ja alle bis auf Microsoft dieses Jahr da nicht die Ehre gegeben, sondern haben einfach gesagt, nö, wir verschieben das irgendwie hinten raus. Also zumindest Sony hat ja Paris Games Week, oder wie heißt die, jetzt als PK-Termin ausgewählt, weil die einfach gesagt haben, ja, nach der E3 ist uns das zu kurz. Es ist aber wie in den letzten Jahren schon so, dass durchaus ein paar Sachen einfach schon rausgezogen werden auf den Dienstag, weil welche halt sagen, hey, wir wollen irgendwie 2 Stunden Präsentation machen und wenn wir das am Mittwoch machen würden, am ersten Messetag, würde da halt keiner hinkommen. Und deswegen haben wir vorab jetzt schon so ein paar Sachen gesehen. Aber Großteil des Podcasts wird natürlich die Xbox PK einnehmen. Und genau, Dennis, hast du noch was gesehen? Was?
Ich war nur kurz auf der GDC und ansonsten eigentlich nur ganz viel im Pressezentrum, um so
zu pressen.
Halt, ja. Nee, um Kekse zu essen und so Insider-Geschichten zu tauschen über Redakteure und so.
Ja, die GDC ist ein guter Startpunkt, gell? Weil das Pressezentrum ist schon an der Messe und man kann ein paar nette Kontakte knüpfen, man kann gute Interviewtermine machen auf der GDC. Ja. Und genau, und wie du gesagt hast, Elex und Disney Infinity. Das waren jetzt 2 Sachen, die wir quasi schon vorab gesehen haben.
Ja, also Infinity will ich jetzt, die 10 Minuten, die wir noch mitgenommen haben, möchte ich jetzt nicht als...
Nee, aber weil du gesagt hast, manche ziehen jetzt ihre Termine auf den Dienstag
raus. Es gab auch, da waren wir nicht, aber es gab, glaube ich, auch irgendwie Call of Duty Multiplayer-Präsentationen und so. Also das sind dann halt solche Sachen, die dann einfach die großen Hersteller, die sich leisten können, die Kohle haben, die ziehen dann solche Sachen schon raus.
Finde ich eigentlich auch ganz praktisch, weil dann hat man eben am Mittwoch, Donnerstag, Freitag ein bisschen weniger Stress, wenn man gerade so, was die Xbox-Präsentation heute anging, da war ja danach dann auch ganz viele Sachen zum Anspielen. Dann kann man sich da schon ein paar Sachen angucken und muss sie nicht in den normalen Messeterminplan reinkriegen. Ich stotter so, weil Daniel dauernd nach dem Mikro greift.
Das ist ein sehr awkwarder Moment, weil normalerweise kann ich halt einfach in mein Skype-Mikro reinquatschen. Wir haben jetzt hier so ein Mikro, was wir so ein bisschen rumreichen müssen, dass die Klonqualität passt. Und deswegen habe ich dir jetzt 3 Mal hintereinander so über die Hand gestreichelt. Und du hast dieses Mikro aber einfach mal nicht losgelassen und weitergeredet. Und deswegen war das gerade so kurz vor der Peinlichkeit, aber gut. Genau, das Erste, was wir uns angeschaut haben, war Elex, haben sie ausgesprochen, habe ich mir extra gemerkt. Ich weiß nicht, ob das nur die englische Aussprache war, aber sie haben nicht Elex gesagt. Ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet.
Das ist dieses Element.
Ja, genau, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein lateinischer Begriff oder sowas, oder zumindest haben sie nichts derartiges gesagt.
Keine Abkürzung und so.
Genau, sondern es ist, glaube ich, einfach ein Fantasiewort, was sie sich halt aus Markengründen neu ausgedacht haben, um das Spiel so zu nennen. Ist das neue Spiel von Piranha Bytes. Die Gothic-Macher, Risen, haben die gemacht zuletzt und die haben jetzt 9 Publisher, nämlich Nordic Games. Und da haben wir uns das vorab angeschaut, was da gezeigt wurde. Und um es mal schon mal vorwegzunehmen, so viel gab es dann gar nicht zu zeigen. Ich habe tatsächlich aufgrund des Termins, der irgendwie so für 2 Stunden angesetzt war, echt erwartet, da wird jetzt richtig viel, wahrscheinlich sogar mit Gameplay, dass man hands-on, also quasi selber spielen, habe ich jetzt eher nicht erwartet, obwohl das ja eigentlich bei der Dauer sogar zu erwarten wäre. Ja, viel haben sie dann irgendwie nicht. Da war ich dann, glaube ich, waren alle so ein bisschen enttäuscht.
Was genau ist es? Also ich habe das nur mitbekommen, dass das angekündigt werden soll oder dass das irgendwas gezeigt werden soll, behind closed doors und so.
Ja.
Und es ist ein Rollenspiel, das ist von den Leuten, die Gothic gemacht haben.
Genau.
Und es ist aber nicht wie Gothic, es ist nicht ein Spiel.
Ja, schon.
Okay.
Ja, also wie gesagt, wir haben nicht viel gesehen.
Okay.
Wir haben 3-4 Concept Arts gesehen, wir haben ein bisschen Videomaterial gesehen und wir haben einen Kampf für 10 Minuten, der live gespielt wurde, gesehen.
Okay, aber ist es wieder so ein Fantasy-Ding?
Es ist, warte, ich gucke nach, es ist Science Fantasy. Eine Wortneuschöpfung, die sich nämlich aus Science Fiction und Fantasy zusammensetzt. Und
das, die schlechtesten Eigenschaften davon vereint.
Also es ist sehr merkwürdig. Ne? Okay. Man hat
eine, aber im guten Sinne merkwürdig, finde ich.
Es ist...
Es fällt auf.
Intriguing. Wie man sagt. Also, nein, man weiß noch nicht so ganz genau, was man damit anfangen soll, aber man ist noch nicht angeekelt, sag
ich mal. Nein, auf gar keinen Fall. Die Grundstory ist, da ist ein Planet Magellan.
Aha.
Und der war mal sehr hoch entwickelt von der Technologie. Dann kam ein Kometeneinschlag, hat ein neues Element auf diese Welt gebracht, nämlich dieses Ilex.
Mhm.
Und es ist quasi gleichzeitig eine Dystopie, aber eben auch noch mit Fantasy, weil viele Menschen sich dann wieder rückbesonnen haben und wieder angefangen haben mit Basic Tools und Schwertern und so und Magie zu entdecken. Und nur die bestimmte Menschengrüppchen, die sich quasi um diese zerstörte Technologie wieder gekümmert haben, wissen noch, wie man diese alte Technologie nutzt. Das heißt, du hast gleichzeitig ein Fantasy-Setting, wo Leute mit Schwertern rumlaufen.
Ja.
Du hast Monster, weil dieses Magie-Element da ist. Ist aber nicht High Fantasy, also keine Elfen und Trolle. Und du hast aber einen Hauptcharakter, der mit dem Jetpack rumfliegt.
Okay.
Ja, also genau diese wirre Mischung aus allem.
Und ich möchte jetzt den Leuten von Piranha Bytes jetzt nicht, also Ideenklau, also doch schon ein bisschen. Weil Tides of Numenera, das Rollenspiel, das auf Kickstarter von Obsidian gecrowdfundet wurde, hat im Prinzip ein ähnliches Szenario. Also Science Fantasy, so eine mittelalterliche Welt mit aber Zukunftstechnik, wo nur einige Leute wissen, wie man die benutzt.
Es gibt ja auf jeder Gamescom so einen gewissen Trend und ich weiß nicht, ob das schon der Trend für dieses Jahr ist, aber ich meine, wir haben jetzt mit Horizon Until Dawn, wir haben mit Scalebound so ein ähnliches Titel.
Until Dawn? Nee.
Horizon Until Dawn heißt es nicht?
Until Dawn ist das andere Sony-Spiel. Horizon. New Horizon?
New Horizon.
Das heißt ja Horizon New Horizon.
Aber irgendwas mit Dawn ist da drin, ja, du hast recht.
Egal, Horizon. Auf jeden Fall dieses Horizon. Ja. Das ist ja auch so ein komischer Science-Fiction Steinzeit-Mix. Roboter treffen auf total archaische Kultur, aber dann, wo dann Menschen in Lederroben wie so Steinzeitvölker leben, aber dann trotzdem mit Hightech-Bögen schießen und sowas. Also dieser
komische Zero Dawn.
Zero Dawn. Okay, ja.
Generic Dawn.
Und Scalebound ging jetzt auch irgendwie in so diese komische Richtung mit so, du kämpfst gegen große Monster, aber es ist auch sehr Science-Fiction-mäßig und der Hauptcharakter setzt sich
Aber da sind wir dann quasi bei der Xbox PK und das, also.
Das war jetzt nur ein Vorgriff, um schon mal das Ganze einzuordnen. Journalistisch quasi so.
Ich finde das ja eine perfekte Brücke zu der Xbox PK, weil dann kommt, wie heißt der PG Kamiya? Kamiya, der das Design, der japanische Designer, ist auch so ein Star-Mensch, also so ein bisschen, kommt auf die Bühne und erzählt was auf dieser PK über sein neues Spiel, Scalebound. Und das ist, also ich hasse es schon jetzt.
Was?
Das ist so krass. Nee, ich hasse das. Okay, das Spiel, es geht da um so einen Typen, der aussieht wie Eminem. Mit 14, also so milchbubihaft, aber so assi milchbubihaft.
So ein bisschen so, wie bei dem neuen Devil May Cry.
Ja, aber halt assier. So assiger und nicht so. Also der hatte wenigstens so ein bisschen was. Ich habe den auch gehasst, aber der hatte was. Und er hat einen fetten Drachen. Und der fette Drache hilft ihm, Gegner zu bekämpfen. Aber der trägt halt auch so Beats-Wireless-Kopfhörer.
Das war so eindeutig Beats-Kopfhörer.
Ja. Er trägt Beats-Kopfhörer und wenn ihn Ritter angreifen und dann verprügelt er die, dann setzt er sich die Beats-Kopfhörer auf und hört halt so generischen Dubstep. So. Was für ein Scheiß!
Gott! Und jetzt möchte ich einhaken, das war für mich das Highlight der ganzen Klicker. Ich freue mich tierisch auf Scalebound. Das wird großartig. Da ist so ein Typ, ein cooler Typ, der hat geile Kopfhörer.
Richtig gute Musik geschmackt.
Nein, ernsthaft, die Musik war jetzt nicht mein Ding.
Ja.
Aber ich habe voll Bock auf dieses Spiel.
Okay.
Ja.
Okay. Wow, aber ich habe dann nachher noch so ein paar Kollegen getroffen.
Aber weil es halt Platinum Games ist.
Okay,
also ich mag halt einfach, wie Platinum Games Kampfsysteme umsetzt.
Ja, und das sind die Leute hinter Bayonetta, genau, und hinter Vanquish, oder?
Ja. Ja. Und Bayonetta war halt auch so überdreht geil, dass man im ersten Moment denkt, hä? Ja. Eine Hexe mit komischen, mit Knarren in den Schuhen und so.
Aber
und
das war
auch
geil. Halt keine Kopfhörer.
Ja, die Kopfhörer waren peinlich, da stimme ich euch völlig überein.
Also ich weiß auch nicht, das war so ein Spiel, das habe ich so gesehen und dann habe ich mir gedacht, das habe ich eigentlich in dem Moment schon wieder vergessen, was ich da gesehen habe, nachdem das Video um war, weil wirklich umgehauen hat es mich nicht, interessiert hat es mich jetzt auch nicht. Es war, ja, mag sein, dass das andere Leute interessiert, aber
weiß ich auch nicht. Ja, aber klar, ich meine, du hast halt einen fetten Drachen dabei, aber ansonsten war nichts dabei, was man noch nicht gesehen hätte. Ja? Also der kann halt coole Specials-Move machen, Special-Moves, so rum. Und dann gab es eindeutig Loot-System und du kannst natürlich dann irgendwie Upgrade-System und er hat sich einmal auch in so einen halben Drachen verwandelt irgendwie. Gell?
Ja, genau.
Und dann kannst du halt so Combo-Moves machen, kannst du dem Drachen sagen, greif du da an und dann lade ich noch Energie mit auf und dann haben sie halt so einen Mega-Feuerball geschleudert.
Ja. Und was ganz cool war, es gab halt so riesige Boss-Monster, gegen die man kämpft.
Mit Multiplayer
oder sowas. Und dann kommen noch andere Drachen hinzu. Also das ist vielleicht ganz, ganz witzig.
Ich glaube, es wird super.
Ah, okay. Aber diese Kopf...
Das war peinlich,
Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz zu Elex jetzt nochmal. Okay. Also Dennis hat natürlich den kompletten, perfekt angedachten Moderationsrahmen in den Wirtschaftsgelkamm gesprengt.
Ja, ich mache das ja im Radio.
Du hast Gelbold eingeführt.
Ja, ich wollte das natürlich nur einbringen.
Ich habe das auch quasi.
Und jetzt ein paar Takte Musik.
Also es war so, nach der Präsentation wurden dann auch so ein paar Fragen gestellt. Okay, wie muss man sich das vorstellen, das Spiel? Ist das so wie
Wir sind bei Elex jetzt.
Wir sind bei Elex. Und wir waren dann alle so im Nachhinein, weil die haben dann immer gesagt, ja, das ist schon same but different, war dann immer so die Antwort. Es wirkte so, ich weiß nicht, ob das noch Verlegenheit war, sie wollten es nicht sagen. Es wirkte halt irgendwie merkwürdig, dass sie zu vielen Sachen nicht sagen wollten und immer gesagt haben, ja, es ist nicht wie Gothic, aber natürlich schon auch so. Und,
also die wollen ihre, auf Deutsch, sie wollen ihre alten Fans alle abholen, aber sie wollen natürlich neue dazubringen, auch durch das Sci-Fi-Setting. Ja. Und es sah interessant aus, aber man hat sehr eindeutig gesehen, gerade wenn man jetzt Witcher 3 zum Beispiel zuletzt gespielt hat, wenn du überlegst, wie viele Leute da sitzen. Daniel hat dann auch gefragt, ob sie jetzt ihr Team vergrößert haben, weil natürlich kommt es auch für die neuen Konsolen und er hat noch gesagt, alle Versionen werden in-house produziert. Aber Piranha Bytes ist halt jetzt auch kein Riesenentwickler und Nordic Games auch kein Riesenpublisher. Mhm. Und das hat man dem Spiel auch schon so ein bisschen angesehen. Da steckt, glaube ich, sehr viel Herzblut drin, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass sie sich übernehmen von der schieren Größe, weil ich meine, das Spiel wird dreimal so groß wie das Saarland. Nein, da hat er sich extra nicht zu erniedrigt. Jemand hat noch gefragt, wie groß ist es im Verhältnis zu Skyrim? Zum Saarland. Ja, genau, das ist unser neuer Vergleich. Alle Open-World-Rollenspiele müssen in Saarländern gemessen werden, damit man sich ungefähr vorstellen kann.
Nein, du musst dazu sagen, ich habe Freunde aus dem Saarland und
ja, aber das sagen die in Nachrichten auch immer.
Ja, und nein, die Freunde von mir, die sagen eben auch immer das, wenn irgendwo ein Wald abbrennt oder ein Gebiet überschwemmt ist oder so, dann wird es immer mit dem Saarland verglichen. Dann ist man so, eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland ist abgebrannt.
Das machen die auch in öffentlichen Rechten.
Genau, ja. Und deswegen sagen die halt, im Saarland ist halt ständig Überflutung, Brand und was ich was. Und deswegen haben wir das auch gesagt. Weil ich fand, das war halt mal echt ein cooler Moment in dieser kurzen PK, wo dann der gesagt hat so, ja, wie groß ist denn das jetzt im Vergleich zu Witcher und Skyrim und sowas? Und dann hat der Entwickler halt so gesagt, keine Ahnung. Und dann, it's big enough. Also, es war halt auch so dieses so, gute ja, und er hat ja auch recht, weil es ist doch scheißegal, wenn man jetzt einfach erfährt, es ist dreimal so groß wie The Witcher. Dann sagst du dir, ja, aber wenn das vielleicht dann auch
langweiliger
ist, dann nützt mir das doch nichts. Vielleicht ist es viel cooler, wenn es nur halb so groß ist wie The Witcher, aber da deutlich mehr drin ist oder die Welt schöner designt oder weiß es nicht. Also, diese komischen Fragen, dass man dann halt immer irgendwas mit anderen Spielen vergleichen muss, das sagt ja null irgendwie aus und ist mir doch scheißegal, wie groß die Karte ist.
Das fand ich gut, dass er das nicht gesagt hat, aber es ist trotzdem, glaube ich, circa so groß wie Saarland. Und du kannst es vor allem komplett mit Jetpacks... Es
sah auch so ein bisschen aus wie Saarland.
Was cool ist, du kannst es mit diesem Jetpack halt komplett abfliegen. Also das du kannst auch aus, auf den Berg hoch und so weiter. Also für so ein Open-World-Rollenspiel, ich glaube, sie übernehmen sich ein bisschen mit dem Ganzen, was sie davor haben, aber mit dem Jetpack rumfliegen, Jetpack geht immer, oder? Ja.
Also ich fand dann Jetpack und so Blasterwaffen und sowas, die haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber die hat ja quasi gesagt, es wird Fernkampfwaffen und so Zeug geben. ja, Speederbikes haben wir drauf vergeblich drauf gebohrt, aber das wollte er dann irgendwie nicht. Aber das
und soll Ende 2016 kommen. Also sie haben jetzt noch 1,5 Jahre Zeit, da reinzubuttern. Und das braucht es auch auf jeden
Fall. Genau, und um Dennis' Argument mit Tides of Numera zu entkräften, angeblich ist es eine Spielidee, die sie schon seit irgendwie 8 Jahren mit sich rumtragen und realisieren wollen, aber halt dann immer irgendwie der Publisher gesagt hat, nee, macht halt erstmal Risen 2, weil das läuft gerade gut, oder macht halt erstmal Gothic oder sowas. Und aber gut, genau, kommen wir zu Xbox PK, weil das war natürlich auf jeden Fall eindeutig der wichtigste Punkt des ganzen Tages. Und was ich da super interessant fand, so gleich mal vorweg als Thema dieser PK, es ist alles Windows 10, Windows 10, Windows 10.
Immer also, Windows 10 compatible.
Genau. Ja. Sie haben bei jedem Spiel, haben sie irgendwie dreimal betont, das ist kompatibel. Dann gab's am Anfang gab's einen Windows 10 Block in der Mitte. Und ich weiß halt nicht, wie das dann in der Praxis funktioniert, aber es fühlte sich halt jetzt tatsächlich mal wieder an. Jetzt wollen sie halt wirklich mal diese PC und Konsole wird ein Universum und du kannst da die Friends-List austauschen, du kannst sogar miteinander gegeneinander spielen. Also das fühlte sich jetzt halt mal an, was sie mit diesem Games for Windows Live und mit
vorhatten immer schon, ja?
Ja, was sie da schon mal in Plänen versucht haben, was aber halt irgendwie grandios in die Hose gegangen ist. Und das wollen sie jetzt wohl mit Windows 10 wieder richtig krass angehen.
Ja, das pushen sie extrem. Und auch so Sachen wie, was Sony jetzt ja mit Crossbuy schon mit Vita und ihren ganzen Plattformen PS4 und PS3 gemacht haben, die Crossbuy-Geschichte und Cross-Save, gibt's jetzt dann auch für die Xbox-Welt, eben Xbox One und Windows 10.
Vor allem gab's noch so Sachen wie, kauf das Spiel einmal für PC und du hast es auch für die Xbox.
Das meinte ich mit Crossbuy.
Ja, genau.
Also Fable Legends, haben sie gesagt, wird jetzt so sein. Du kannst es auf beiden Plattformen spielen, mit einmal kaufen. Und das andere Spiel war, weiß ich nicht mehr.
Irgendwas anderes.
Ja, aber das ist halt
so. Aber es soll in Zukunft mehr kommen.
Ja. So, ja, aber das ist halt wirklich, also ich weiß nicht, ich spiele sehr viel auf dem PC und also für mich klingt das halt tatsächlich nützlich.
Ja.
Weil
ist auch, also ich kenne das von der Sony-Plattform und das ist echt praktisch, wenn du einfach Sachen dann mal auf der Vita unterwegs spielst und auch speichern kannst und dann spielst du es halt irgendwie auf der großen Konsole weiter. Und wenn du sowieso einen PC und die Xbox One hast,
Jetzt musst du deinen Satz sagen, den du jedes Mal sagst, schon seit 2 Jahren. So, also ich glaube, jetzt muss ich mir echt wirklich meinen PC kaufen.
Also jetzt muss ich mir wirklich meinen PC kaufen.
Und, aber du hast doch gar keine Xbox, oder?
Doch, klar.
Okay. Ja. Okay, das war jetzt, weil niemand hat eine.
Ich habe auch
eine. Doch, eine Xbox.
Was zum Teufel?
Nee, aber eine Xbox One lohnt sich jetzt schon immer mehr, habe ich so das Gefühl. Also es waren schon schöne Sachen dabei.
Ja.
Microsoft hat jetzt wieder
the greatest fucking lineup in human history.
So ungefähr war die Tagline heute. Ist schon ein gutes Line-up, was sie jetzt gerade haben. Was dieses Jahr noch alles exklusiv für die Xbox One kommt und was nächstes Jahr kommt, sind schon tolle Sachen dabei, aber das sind halt auch so Sachen wie Fable Legends dabei oder so, weißt du, wo dann der Unterstrich kommt irgendwie, der Untertag kommt, greatest lineup ever. So, und dann sagst du dann,
Dann lass uns doch mal über die Sachen reden, die da so vorgestellt wurden. Das erste war ja
Quantum Break,
genau, das Spiel von den Leuten, von Remedy, von den Leuten, die Max Payne gemacht haben und Alan Wake. Und das hat mich wirklich überrascht, weil das wurde auch letztes Jahr vorgestellt und ich fand es so unglaublich schnarchig, weil das war wirklich so ein, also das ist so ein Zeitreise-Dingsbums, wo so ein Kerl durch die Gegend hüpft und dann um sich herum die Zeit anhalten kann.
Aber trotzdem war ein Shooter.
Genau. Third und das sah halt wirklich aus wie so ein ganz langweiliger Third, also für mich jedenfalls so ein Third-Person-Cover-Shooter.
Letztes Jahr meinst
du? Letztes Jahr, genau. Wo man die Zeit anhält halt gelegentlich und dann um den Gegner rumläuft und dann kommt irgendwann ein Gegner mit einer dicken Rüstung und dann muss man gegen, und das ist so, oh man, come on, stop it! Der Gegner mit der dicken Rüstung! Nein! Und dieses Mal sah es richtig gut aus.
Ja?
Ich fand, es sah genauso aus wie letztes Jahr.
Dann haben sich nochmal die Standards stark nach unten.
Dieses Jahr kamen tatsächlich 2 Gegner mit Rüstung.
Ja, eben, genau. Das stimmt. Und das war dann doppelt so gut.
Also man muss, glaube ich, diese Enttäuschung schlucken, dass Quantum Break wieder nur ein deckungshoher Third-Person-Shooter wird. Aber das Ganze drumherum wird, glaube ich, cool.
Ja, nee, aber ich weiß nicht. Also letztes Jahr sah das alles so ein bisschen langweilig aus und dieses Mal sahen die Kämpfe, glaube ich, ganz. Also ich fand die Kämpfe sahen ganz cool. Vielleicht war auch einfach die Lautstärke höher und ich dachte mir so, wow, das ist echt fett. Also,
das ist eh immer so eine Sache. Ich glaube, bei so einer PK kannst du einen Typen zeigen, der so Achselfürze macht auf der Leinwand und es hört sich geil an, weil es halt einfach eine fette Anlage ist. Und da, also...
Achselfürze. Stell ich mir gerade vor, wie Phil Spencer. Hey, Geist! Spencer auf der
und also, das weiß ich nicht, da muss man abwarten. Ich fand es aber wieder so ein bisschen verarschend, dass sie gesagt haben, so, jetzt zeigen wir endlich mal real Gameplay und dann kommt so ein Zusammenschnitt, wo du siehst, ja, das ist doch kein echtes Gameplay, da spielt doch jetzt keiner, sondern oh. Da waren doch ständig Schnitte zwischendrin und sowas. Also
das war eine zusammenhängende Szene?
Ja. Ich fand das.
Da war keiner auf der Bühne, der gespielt hat, aber es waren 10 Minuten direkt aus dem Spiel die komplette Szene gespielt. Da waren keine Schnitte drin. Die Schnitte sind Teil des Spiels, der kann noch die Zeit anhalten.
Was ich sehr schön daran fand, war, da gab es diesen einen Moment, wo der Hauptheld, der läuft in so ein Lager da rein.
Ja, das war super.
Und dann ist da halt diese Zeit
gefusselt. Zeitraffer, der zeigt dann quasi, du siehst, was dort in dieser Halle passiert ist, so in den letzten, weiß nicht, was das war, im letzten halben Jahr. Und dann siehst du halt, wie so Zeitraffer-Figuren rumlaufen und wie was passiert und
Sachen werden aufgebaut und abgebaut.
Genau.
Und
so. Ja. Das war ein tatsächlich sehr cooler Effekt. Und also was sie so effektmäßig, wenn du so eine Zeitglocke, also quasi so eine blaue Kugel, in der dann die Zeit steht und sowas. Also das sind schon sehr coole Effekte, die halt einfach so auch vom Schauwert her sind die natürlich super toll. Das muss man.
Und ich glaube, dass dadurch dieses Shooter Gehabe auch ein bisschen an Reiz gewinnt, weil man sehr taktisch spielen kann, glaube ich. Ja? Also, dass du siehst einfach, okay, so Batman-mäßig, dass du in so einen Flow reinkommst, da kommen jetzt von allen Seiten irgendwie Feinde, da schmeiße ich jetzt irgendwie so eine Zeitglocke hin, dann bleiben die erstmal da stehen, dann kannst du ja auch irgendwie zum Abwehren diese Zeitglocke aufspielen, damit dann die Schüsse da stehen bleiben vor dir und dann läufst du um die rum, dann machst du irgendwie so einen Time-Jump und bist auf einmal hinter den Feinden. Ich glaube, dass, wenn sie das gut hinkriegen, dass du auch in so einen Flow kommst wie bei Batman, um halt so 30 Gegner innerhalb von ein paar Sekunden quasi in deren Zeit auszuschalten, aber eben dann so mit dieser Zeitmechanik arbeitest.
Ja. Und dann kommt der Typ mit der dicken Rüstung und denkst dir, da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet.
Den muss ich von hinten dreimal auf den roten Punkt hauen, damit er so wackelt und dann kann ich...
Was auch schön war, dass so ein, da kam dann so ein dicker LKW, der ist dann so durch so ein Tor gefahren, wo man nicht drüber kam. Und dann gibt's ja auch so geskriptete Sachen, dass einfach die Zeit dann da stehen bleibt. Also von der Story ist es ja so, dass er diese Zeitkontrolle nicht so komplett im Griff hat. Ja, also er kann ja immer nur so Zeitglöckchen werfen, aber so was um ihn herum, da gibt's ja immer so Time Rifts und Sachen bleiben einfach stehen und dann läuft er in diese Lagerhalle rein, wo diese Zeitmaschine gebaut worden ist und da hat er das ja auch nicht unter Kontrolle und sieht quasi, was da in einem halben Jahr passiert ist.
Ja.
Und damit können sie ja schon viele tolle Sachen erzählen und gestalten.
Und die andere Sache war dann kam dieser Schauspieler aus X-Men auf die Bühne plötzlich. Wer war der?
Sean
Ashmore heißt
er. Der spielt ja die Hauptrolle.
Genau, der spielt die Hauptrolle.
Joyce oder wie heißt.
Und seinen Bruder, also es sind zwei Brüder, was meiner Meinung nach eine neue Information war. Ich habe noch nie gehört, dass das irgendwie Brüder wären. Den anderen haben sie da schon mal reingeschrieben. Und der zweite Schauspieler, Aidan Gillen heißt er. Den kennt man aus Game of Thrones, wo er den Littlefinger spielt, oder aus The Wire. Da kennt man ihn als quasi dieser Politiker. Und das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen ihre USP, dass sie halt sagen, selbst wenn das Spiel, also sagen natürlich so nicht, aber die Argumentation ist ja, selbst wenn das spielerisch vielleicht gar nicht so toll ist, aber das ist ein komplettes Entertainment-Erlebnis, weil wir da jetzt irgendwie krasse Schauspieler drin haben und die auch zwischendrin in echten Serien Parts spielen. Also das ist wieder nicht so ganz klar geworden. Das heißt, dann du hast danach nochmal nachgefragt, was bedeutet denn das jetzt genau?
Ich wollte es jetzt genau wissen, weil die haben da wieder jetzt nur 10 Minuten Gameplay gezeigt und dann haben sie so 2-3 Minütchen Ausschnitte aus der Serie gezeigt. Und dann kam, glaube ich, noch das Release-Datum, das war auch neu, irgendwie 5. April oder so.
5. April 2016.
Genau. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und es soll wohl so sein, dass diese Serie, die wird nicht irgendwie auf Netflix oder HBO oder so separat laufen, wie bei diesem Defiance-Spiel, wo du einfach Serie guckst und Spiel optional. Sondern die gibt's wirklich nur auf Xbox One, diese Serie. Und es ist auch keine Serie, die so ganz linear durchläuft, sondern die wird halt mit dem Spiel verwoben sein. Das heißt, du schaust dann so eine Episode oder eine Sequenz oder was auch immer und entscheidest dann am Ende interaktiv, was in dieser Szene am Schluss passiert. Also jetzt mal aus der Luft gegriffen, da ist halt ein Boss-Typ oder Bösewicht oder wer auch immer oder irgendein Charakter.
Mit einer fetten Rüstung.
Und der hat vielleicht irgendwie eine Geisel und du entscheidest dann als Zuschauer, so habe ich es verstanden, soll er diese Geisel umbringen oder wird die irgendwie nur gefesselt? Und je nachdem, wie du dich entscheidest, verändert sich dann dein Spiel. Okay. Weil ja dann dieser Charakter, der da in der Serie gestorben ist, dann auch in deiner Spielsequenz nicht mehr drin ist.
Also quasi, also so wie ich mir das jetzt, also so klingt das jetzt, ich kaufe mir also dieses Spiel und dann habe ich, installiere ich auf meine Xbox diese Serie mit
du hast so, einen Zugriff so, auf diese Serie, so würde ich es auch sehen.
Mit so unterschiedlichen Ausgängen und da, also quasi, du hast halt dieses Spiel.
Und je nachdem, was du im Spiel auch machst, in welcher Reihenfolge und so weiter, lädt sich halt in deiner Serie entsprechend für dich die nächste Folge anders als für mich zum Beispiel.
Aha.
Ja?
Okay.
Aber im Endeffekt habe ich dann auch gedacht, so, ja, aber ihr sagt immer, das ist eine Serie, das sind doch eigentlich nur geschauspielerte Zwischensequenzen, oder nicht?
Ja, genau. Es wirkte tatsächlich halt wie so, ja, das ist halt eine Zwischensequenz mit echten Schauspielern, die halt einfach zwischendrin reingeschnitten wird.
Ja, ja. Und die dann halt ein bisschen interaktiv sind und du siehst halt nicht alle, sondern du siehst halt nur die, die in deine Storyline irgendwie.
Ja, genau, so also wahrscheinlich haben sie halt dann möglicherweise Szenen mehrfach gedreht, je nachdem, wie du dich im Vorfeld entschieden hast und dann ist halt die zweite Filmepisode, die du als Intermezzo schaust, ist dann halt irgendwie mit einem anderen Charakter oder da fehlt dann halt einer oder sowas. Aber das, wie gesagt, das ist
übrigens alles noch sehr, sehr spannend. Apropos Schauspieler, da gibt's nicht nur den Typen aus Game of Thrones, Peter Baelish, also Aidan Gillen und diesen X-Men-Typen, sondern noch einen aus The Wire, und zwar Lance Reddick.
Ja, das ist der Polizist, der Chef der Spezialeinheit.
Genau, by the Wire.
Das ist dieser große, dünne,
der große dünne Schwarze.
Den kenne ich eigentlich nur aus Lost.
Ist der da drin?
Ja.
Ich muss Lost schauen. Ich mochte den in The Wire sehr gerne.
Und der andere Lost-Typ ist auch dabei, der Hobbit. Der,
ja. Du Hobbit.
Everything is awesome.
Was?
Das ist Lego.
Nein, die.
Stimmt, nein.
Ich meinte doch Captain Picard. Nein. Nein, der, der
Manu ist gerade die Popkultur im Gesicht explodiert.
Nein, der T-Rex.
Der Mann, wie heißt denn der Hobbit?
Chris Pratt.
Nein, der Hobbit aus dem Herr-der-Ringe-Film, der auch in Lost mitspielt.
Martin Freeman.
Nein, das ist ja der Hobbit von den späteren. McDonaghy, Doch.
Ich weiß schon, wie du meinst.
Ja, dieser blonde Kleine. Der den Rocker gespielt hat bei Lost. Der Song war, dachte ich gerade, Everything is Awesome, das war der andere Song. Egal.
Okay. Also auf jeden Fall, ja, um es quasi zum Abschluss zu bringen, viele bekannte Gesichter. Viele bunte Smarties und viele bekannte Gesichter.
Oh, wow.
Aber man erkennt die Schauspieler dann eben auch im Spiel wieder. Das ist, glaube ich, so der Ansatz von Remedy, dass sich das so ineinander verwebt.
Ja.
Aber für mich war das jetzt irgendwie trotzdem nicht Serie. Das ist halt einfach
also so
Schauspieler im Spiel. Das kann aber trotzdem gut werden. Ja. Wenn das einfach spannende Zwischensequenzen sind, dann bin ich durchaus bereit, mich darauf einzulassen. Also das ist jetzt total. Aber trotzdem noch zu früh, um da irgendwie jetzt schon in großen Hype zu verfallen, aber ist auch noch kein Titel, den ich abschreiben würde.
Nee.
Als nächstes kam so ein Feature, wo ich wieder nur müde lächeln konnte, weil ich mir dachte, okay, also das soll jetzt die Zukunft sein, die, und jetzt haltet euch fest, Xbox One kann jetzt auch Sachen aus dem Fernsehen aufnehmen.
Aus ProSieben nämlich sogar.
Aus ProSieben, ja. Also sie haben das dann auf der Bühne gezeigt und dann haben sie halt quasi, das fand ich ganz gut, weil sie dann halt auch mal gezeigt haben, so, hey, wir wissen auch, dass der europäische Markt anders ist und dass wir hier wenig Applaus dafür bekommen, wenn wir den Leuten sagen so, hey, ihr könnt jetzt NHL Now, wo dann das keiner kennt in Europa oder nur halt nur wirklich Leute, die sich dafür das interessieren. NHL die haben halt wirklich im Live, ich glaube, das war Live ProSieben wahrscheinlich, irgendwie haben sie dann ProSieben gezeigt und haben gesagt so, du kannst halt jetzt mit Voice Commands geht dann wahrscheinlich auch dann irgendwie, was ich, Xbox Record und so.
Ja, oder von unterwegs auch kannst über deine Xbox App und so,
ja. Also, ja, okay, aber wie ich mir denke, also wer schaut denn heutzutage noch Fernsehen?
Ja, aber für Leute, die halt eine Xbox auch als Entertainment Center nutzen und die halt zum Beispiel sagen, Big Bang Theory habe ich noch nicht alle Episoden gesehen auf ProSieben. Die möchte ich mir aufnehmen. Für solche Leute ist das natürlich gedacht.
Ah. Naja, gut. Aber Dennis, du hattest eine sehr bemerkenswerte Randbemerkung
ganz zu dem gut, Thema. Man kann ja auch schöne Serien wie Pastewka zum Beispiel aufnehmen. Ja, das sind so Sachen. Es gibt ja auch Sachen im öffentlichen, rechtlichen oder auch im privaten, die ich gerne sehen würde, die ich dann aber nur in der Mediathek gucke. Und die werde ich mir vielleicht in Zukunft über die Xbox One aufnehmen, weil ich einfach sage, hier, abonniere mir jetzt hier, keine Ahnung, Serie XY, die im deutschen Fernsehen läuft, da muss ich die nicht in der Mediathek schauen, sondern kann die mir ja dann auch auf mein iPhone streamen von der Xbox One.
Oder das auf mein
Surface. Oder
auf mein Gott. Wenn, vielleicht auf dein Windows Phone
oder sowas.
Und sie haben auch dann gesagt, du kannst es quasi auf das andere Gerät rüber streamen und du brauchst dort nicht mal eine Internetverbindung.
Genau, dann kannst du es dir auch unterwegs mitnehmen.
Genau, also das heißt, das wäre natürlich eine coole Sache, wenn ich sage, hey, ich nehme mir halt irgendwie 3-4 Sachen aus dem Fernsehen auf, wenn ich weiß, ich bin unterwegs, weil das ist ja eigentlich immer noch das Manko, was diese ganzen Netflix und wie sie alle heißen haben, dass die dann halt, sobald du im Zug bist und keine konstant gute Internetverbindung hast, bist du halt verratzt, weil dann kannst du da nicht mehr weiter gucken. Und das soll angeblich funktionieren, dass du sie dann rüberziehst und downloadest. Also ja, ist vielleicht mal ganz nett, aber war für mich jetzt nicht das Killer-Feature, weil ich einfach zu wenig Fernsehen schaue, als dass mich das jetzt noch hinterm Ofen hervorlocken könnte.
Ja. Aber Dennis, du... Ja, das war super. Also die haben halt gezeigt, wie man das aufnehmen kann und dann wurde ganz, also rechts in der unteren Ecke gezeigt, wie sie How I Met Your Mother aufnehmen und die haben einfach mal How I Met Your Mother gespoilert. Also es lief einfach das Ende von How I Met Your Mother.
Ja, das lief halt gerade im Fernsehen. Also das
war, glaub ich, nee, ich glaube nicht, das ist gerade live.
Ich
viel zu gefährlich. Stell mal vor, da wäre ein Sony-Werbespot gerade gelaufen.
oder Berlin Tag und Nacht oder
so. Das war schon ausgesucht.
Ja. Echt? Okay, na gut.
Ja. Ja. Also haben sie einfach How I Met Your Mother gespoilert.
Ja gut, mein Gott, kann man schon mal machen.
Ja. Ja, ist jetzt, hat jetzt vielleicht auch schon jeder, weiß vielleicht auch schon jeder, dass die Mutter.
Ansonsten das Chatpad, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Das war super.
Das war super.
Jetzt gibt es endlich eine anklipsbare QWERTY-Tastatur.
Ich habe halt Jetpack gehört und habe mich gefreut. Oh, eine Xbox One Jetpack und dann kommt so ein Bild von einer Tastatur.
Ah. Aber was cool war, sie haben nochmal geredet über diese Xbox 360 Abwärtskompatibilität. Die ist ja gerade in diesem Preview-Programm und die haben gesagt, ab November ist die dann für alle verfügbar. Mhm. Und nicht nur für Xbox Live Gold-Mitglieder, sondern für alle. Also du musst die Konsole nur besitzen und hast auch die Abwärtskompatibilität. Und alle Spiele, die auf diesem Xbox Gold-Programm, Gold for Games oder Games for Gold, Programm für die 360 kommen, sind automatisch ab sofort abwärtskompatibel. Das heißt, wenn du nur eine Xbox One hast, kriegst du quasi jetzt ein Spiel mehr.
Zwei teilweise sogar.
Ja, zwei sogar.
Weil im letzten Monat war es dann zum Beispiel mit Metro Last Light und Metro 2033, die du dann im Prinzip auf der Xbox One durch die Abwärtskompatibilität einfach auch zusätzlich zu dem Xbox One-Spiel, was du bekommst.
Und das ist doch ein schönes Feature.
Ja, fand ich auch ganz cool. Dann haben sie gesagt, es gibt ein neues Dashboard, was irgendwie, als ich dann gehört habe, es wird an Windows 10 Optik angelehnt sein, da habe ich schon wieder das Grausen bekommen.
Aber alles ist besser als das jetzige Dashboard.
Ja, das mag auch sein. Und wie gesagt, bitte, bitte, Microsoft, bekommt es doch endlich mal hin, dass ich die Konsole auf Englisch lassen kann und dann aber trotzdem im deutschen Store kaufe. Und also warum ist das eine Einstellung, die aneinander gekoppelt ist? Das kann einem auch kein Mensch erklären, warum das so ist.
Hardware-Problem.
Ja, also ne, das ist
zu hart zu animieren.
Das ist doch echt der Inbegriff des Software-Dings. Da muss irgendwo in Redmond muss ein Entwickler halt das dauert ein Coder 2 Stunden, wenn maximal, dass der einfach schnell die Codezeile so ändert, dass du halt sagst, ja, wenn du in Deutschland wohnst, wenn du Standort Deutschland angibst, dann kannst du trotzdem irgendwie 20 Sprachen auswählen.
Mich würde es ja jetzt nicht wundern, wenn es auf den anderen Konsolen auch nicht gegangen wäre, auf den alten. Aber bei der Xbox 360 ging das ja.
Ja, es ist ja auch logisch. Also was ist denn da für ein bescheuertes Argument, dass wenn du in Deutschland...
Was ist mit hier stationierten Amis oder so? Die regen sich da tierisch drüber auf.
Ja, es soll ja auch, also es soll ja auch tatsächlich Leute geben, die in Deutschland wohnen und die gar kein Deutsch sprechen. Oder die halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Muttersprachler Amerikaner sind und das oder Englisch und Französisch oder sonst was und die das halt einfach dann wollen.
Und das Problem ist ja wirklich dann, dass du halt auch in dem Store wechselst zu dem Land, wo die Sprache...
Dann hast du wieder das Problem, dass du dann halt in einer fremden Währung und es geht dann nicht und akzeptieren sie deine Kreditkarte da nicht und so, weil du dann...
Ich glaube, Microsoft verfolgt dann ein größeres Ziel. Also das hat man auch gesehen später, weil da gab es so zwei Sachen, die so darauf hindeuten, dass das alles so ein Grand Design, so ein großer Plan ist von Microsoft. Ja. Das war zum einen... Der Trailer von Rainbow Six Siege, das ist dieser Taktik-Shooter, von Ubisoft, genau, hier Terroristen gegen Spezialeinheit und dann stirbt die Spezialeinheit des Touristen-Hideout und so und dann als Höhepunkt dieses Trailers ist so ein krasser Zoom auf so einen Flaggenpatch, den Deutschlandflaggenaufnäher von der Spezialeinheit. So,
Deutschlandflagge, jetzt neu.
Weißt du, was ich in dem Moment gedacht habe? Ich so, oh, ein Yoshi Woolly World kommt auf die Xbox. Es war so ein gestrickter Deutschlandflagge.
Genau. Und alle so, also, ja, und? Na gut, hä? Soll ich mich jetzt...
Herr Kogel, wollen Sie etwa nicht die GSG 9 spielen und unser Land verteidigen?
Ich glaube,
nein.
Das war aber echt der Moment, wo ich der Einzige in der PK war, der sich da gefreut hat. Weil es war halt so dieses, cool, es gibt auch deutsche Spezialeinheiten und das... Aber das ist in Deutschland eh immer so ein schwieriges Thema. Wenn du halt in Amerika sagst, hey, wir haben jetzt die CL6, was weiß ich was, dann tobt der Saal, weil die halt einfach da so ein ganz anderes Verhältnis dazu haben. Und wenn du halt in Deutschland... auf einer internationalen PK, wo du halt sagst, okay, gut, die Italiener, die toben jetzt nicht, wenn sie wissen, dass es deutsche Spezialeinheiten noch in dem Spiel gibt. Das interessiert die jetzt weniger. Und als Deutscher stehst du jetzt auch nicht unbedingt stramm in der Ecke. Also solltest du zumindest
sollte man nicht
stramm auf und salutierst, wenn die deutsche...
Sprang auf und salutiert.
Wenn die deutsche Flagge irgendwo an die Wand geworfen wird. Also gut, das war jetzt irgendwie so der Versuch,
Aber es war schön, weil, wie du es vorhin gesagt hast, sie haben halt gewusst, sie sind in Deutschland auf der Gamescom. Es kam der Deutschlandchef von Xbox und hat die PK eröffnet.
Genau, Gregor
Bieder. Auf Deutsch. Und hat dann an Phil Spencer erst übergeben. Ja. Fand ich eine schöne Geste. Es gab diese Deutschlandflagge. Es gab das ProSieben gezeigt wurde und nicht irgendwie HBO Now oder sowas. Genau. Du hast NHL Now gesagt vorhin übrigens.
Ja, NHL Now gibt's ja auch. Ach, das ist ja quasi der Pay-TV-Sender, wenn du die Eishockey-Liga gucken willst und so.
Und das fand ich irgendwie schon ganz nett, dass sie halt so einfach wissen, wo sie sind und auch die Zielgruppe irgendwie versucht haben.
Ja, und dann gab es noch einen anderen Moment. Mhm. Ja, und zwar bei FIFA haben sie gesagt, ja, hier im neuen FIFA Legends-Modus oder sowas, oder diese Kartensammel-Dingsbums-Modus, wenn du Spieler der gleichen Nationalität in ein Team packst, dann verstehen die sich besser.
Aber das war schon immer so.
Wirklich?
Das ist schon immer so.
Ach, verdammt. Ja. Da wollte ich sagen.
Aber da war kein großer deutscher Spieler dabei. Oder? Da
nee,
haben sich dann alle vorgestellt, da haben sie irgendwie so Vitor Bahia und was weiß ich was, alle so ehemalige Weltklasse-Spieler.
Da hatten sie letztes Jahr, glaube ich, Ike Hessler oder so als Legende. Oder
irgendwie das stimmt. Und dieses Jahr, da habe ich, weil ich dann immer erwartet habe, jetzt kommt wahrscheinlich noch irgend so ein großer Deutscher oder was weiß ich was. Kam dann aber nicht so. Yves Eigenrauch.
Deswegen gehen wir morgen zu EA-PK und hoffen dann, dass Lothar Matthäus da ist.
Gut, aber es gab ja noch ein paar Spiele. Killer Instinct Season 3 kommt jetzt. Kann ich nicht viel zu sagen, weil das überhaupt nicht mein Thema ist. Aber scheint ja dann erfolgreich zu laufen. Und kommt jetzt auch für Windows 10.
Genau, das haben sie ja bei fast jedem Spiel gesagt. Und Battletoad als Charakter.
Ja.
Ab heute, also wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr, falls ihr Killer Instinct spielt, man kann jetzt als Battletoad auf der Xbox spielen. Das ist schon sehr cool.
Ja.
Es ist ein ganz nettes Spiel, aber ich bin da jetzt nicht so tief eingetaucht. Aber das scheint irgendwie aufzugehen, das Konzept bei den diesen Season-Packs und so.
Ja, ist ja cool. Wenn es da eine Zielgruppe für gibt, dann will ich das ja auch den Leuten gönnen. Dann... Bloodstained ist so ein Spiel.
Lass uns ganz kurz noch bei den exklusiven Sachen bleiben. Die haben ja am Anfang nur ein Xbox Exclusive World Premiere nach dem anderen gezeigt. Tomb Raider.
Achso, da können wir jetzt ja übrigens, weil da kam letztens die News raus, weil wir kriegen ja immer Dresche, wenn wir das als Xbox Exklusivtitel bezeichnen.
Genau.
Jetzt kam ja raus, es kommt im Frühjahr 2016, also ein paar Monate später schon für PC. Mhm. Und dann
für Windows 10.
Für Windows 10. Und ein Jahr später, also exakt ein Jahr später, also die haben sich halt wahrscheinlich für 12 Monate diese Exklusivität haben zusichern lassen, haben sie dann gesagt, kommt es auch für PS4. Also das hat Square Enix schon bestätigt.
Genau.
Es ist aber halt schon fast schon komisch, wenn Microsoft Lara als wie so ein Maskottchen, also die steht in einer Reihe im Trailer
und neben dann Markus Phoenix,
Master Chief und den Typen aus Fable und wo du halt sagst so, nein, Lara ist auf der PlayStation groß geworden und es ist schon immer eine PlayStation, eine heimliche PlayStation-Figur gewesen und dass das jetzt irgendwie so als, das ist unsere Xbox- Ikone.
Die sind mächtig stolz drauf, dass sie diesen Deal gekriegt haben. Das merkt man schon. Und ein Jahr ist jetzt auch wirklich keine kurze Zeit. Also wir saßen ja letztes Jahr auch bei der PK und da wurde das ja angekündigt, dass es exclusive ist. Ja. Und alle während der PK haben ja schon so, wahrscheinlich time-exclusive und wahrscheinlich kommt es irgendwie 2 Monate später dann auch.
Ja.
Und dann war aber auf der Sony-PK wurde das ja gar nicht erwähnt so. Und dann war ja so das, und jetzt erst wurde klar, ein Jahr lang exklusiv und das fand ich was sonst so diese Time-Exclusives angeht, finde ich das schon einen recht langen Zeitraum. Also ein Jahr bei so einem AAA-Titel, da wird kein großes Marketing mehr dann auf der PlayStation kommen, wenn das dann kommt.
Ja.
Außer es wird dann halt irgendwie so Game of the Year Edition oder sowas nochmal aufgelegt oder,
ja,
oder die branden eine PS4 damit oder so. Aber die müssen sich dann, glaube ich, echt nochmal anstrengen nach einem Jahr, die nochmal abzuholen.
Aber ist das denn ein Plattformseller? Also wird sich jetzt mal als Gretchenfrage jemand echt eine Xbox kaufen, nur um dieses Spiel zu spielen? Oder ist das nicht eher so eins, wie Leute wie wir, die die Wahl haben, die dann sagen, ja gut, dann spiele ich es halt auf der Xbox, weil dann kann ich es ein Jahr vorher spielen.
Du hast ja keine Wahl jetzt sozusagen. Ich glaube, im Gesamtpaket wird es ein
System Seller. Wenn ich die Wahl hätte, so wollte ich es formulieren, dann würde ich es wahrscheinlich auf der PS4 spielen.
Ja.
Jetzt sage ich halt, ja gut, dann spiele ich es halt auf der Xbox.
Ja, aber Microsoft hat sich diesen Deal ja geholt, weil sie halt einfach von den Verkäufen der Konsolen hinterherhängen. Und deswegen habe ich gedacht, wir brauchen jetzt Exclusives, um die Leute an die Konsole zu binden. Und ich glaube, als Gesamtpaket, also wenn man sich das Line-Up jetzt anschaut mit Halo, ist halt immer ein System-Seller.
Ja.
Fable Legends ist kein System-Seller, das glaube ich nicht. Mhm. Aber eben mit Tomb Raider und dann mit den
Neues Gears
of War, die Gears of War Collection, die Rare Collection, Forza. Das sind dann schon so Sachen, wo die Leute sagen, okay, jetzt lohnt sich dann vielleicht doch mal langsam, die Xbox zu holen. Und ich glaube, Lara ist so dieses Sahnehäubchen obendrauf, weil es einfach halt eine Weltmarke ist.
Ja, ja gut, aber wollen wir noch kurz was zum Spiel verlieren? Weil sie haben ja dann zumindest noch was gezeigt. Und das sah sehr Look and Feel vom ersten Teil aus. Also man hat da sofort gesehen, okay, die sitzt am Lagerfeuer und dann kannst du die verschiedenen Charaktereigenschaften hochleveln und dann schießt sie mit Pfeil und Bogen und so. Das hatte man irgendwie das Gefühl, okay, das kennt man alles so aus dem ersten Teil. Das wird wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen. Ich fand es ganz cool, dass im Trailer so ein bisschen geschlichen ist, also dass sie dann halt wirklich auch so Takedowns gemacht hat, wo sie einen unter Wasser gezerrt hat. Und es ist natürlich jetzt nochmal irgendwie so eine Nummer krasser, dass sie halt einfach, sie ist halt eine 1,20 Meter große Kampfmaschine. Also sie haut
wieder
halt...
Wieder Dennis.
Ja. Nein, also ich finde, es ist halt, also du hast dann halt den Typen mit der fetten Rüstung und den haut sie halt irgendwie ins Gesicht und dann knallt sie mit der Shotgun aus nächster Nähe weg und ist halt so, also dieses, oh, die muss erst zu dieser Heldin werden, so dieses, das ist halt ein eiskalte Killer.
Komplett geschenkt
diesmal, aber also ich habe mir das alles angeschaut, ich habe wirklich so gewimmert, als ich mir das angeschaut habe.
Also, weil mir ich bin aufgestanden und hab salutiert.
Ja. Nee, mir war das wirklich zu krass. Also
es war schon sehr krass, weil das gerade so eine, wie gesagt, dieses zierliche Mädchen, was dann halt auf einmal extrem brutal wirklich auch Leute quält, weil sie halt ja nicht nur sagt, okay, der ist jetzt mein Weg, ich bringe den jetzt um, sondern sie zündet ihn halt an. Und es gibt keinen Grund, ihn anzuzünden. Sie könnte ihn auch, ich meine, jetzt kann man diskutieren, ob quasi umbringen, so, aber es ist ja nochmal ein Schritt, ob ich jemanden quasi schmerzlos in einem Schuss, in einem Headshot töte oder ob ich jemanden anzünde, damit er halt...
Sie springt, es gibt so eine Szene, sie schleicht sich an so ein Lager an. Sie springt von einem Baum runter auf einen Mann und rammt ihm ihr Messer in den Schädel von oben rein, so durch den... Wer zum Teufel macht sowas? Also ich dachte...
Nathan Drake?
Ja, also Nathan Drake, der Punisher und...
Und das GSG 9.
Ja, genau. Aber ich meine, wenn man sie so etabliert als, naja, sie ist halt so die Erforscherin und dann gerät sie halt in diese, plötzlich sind da so Söldner und sie muss sich wehren und so. Ich würde mir so denken, naja, sie fällt irgendwie auf den drauf und untersticht den halt irgendwie oder sowas. Oder haut ihm einfach, ich meine, wenn sie einfach auf ihn drauf hüpfen würde und ihn auf den Kopf schlagen würde, dann würde der wahrscheinlich umfallen oder so. Aber nein, sie rammt ihm einfach ein Messer durch den Schädel. Wer macht so? Das ist Hotline Miami,
ist ja, das. Ja, das ist, fand ich auch völlig unpassend in dem Spiel, weil das würde mir tatsächlich viel besser gefallen, wenn das alles so wäre wie bei Last of Us, wo die Gewalt im Prinzip fast schon keinen Spaß mehr macht, wo sie ein Mittel ist, um dein Ziel zu erreichen, wo du einfach sagst, es ist halt jetzt in dieser Endzeitvision ist es halt so, dass die Menschen sich da halt umbringen, weil die Zivilisation am Arsch ist. Und es macht dir aber gar keinen Spaß. Und im Regelfall bist du sogar froh, wenn du einfach um welche rumschleichen konntest, weil es meistens sogar der angenehmere Weg ist, weil das Kämpfen halt auch echt schwer ist und ein Risiko auch ist, weil es irgendwie Gefahren mit sich bringt. Und das hätte ich irgendwie, finde ich, das passt viel besser oder hätte viel besser zu Lara Croft gepasst. Also, aber gut.
Der Trailer hat halt zeigen wollen, also das hat man ganz gemerkt, die haben ja gesagt, du kannst dich bewegen und schleichen und spielen, das passt sich deinem Spielstil an. Ja, und auch die,
das
und
war
auch
meine Hoffnung, ja.
Und auch die am Lagerfeuer, wie du dich ausrüstet und so weiter. Ja. Und man hat genau gesehen, am Anfang ist er ganz vorsichtig vorgegangen. Mhm. Dann hat er so ein paar Kill-Moves gemacht. Und dann wurde er ja am Ende immer mehr brutaler und immer shooteriger. Also, und am Ende ist er nur noch mit einer Gun irgendwie
am Ende rummarschiert. Hat er Havoc gereakt. Also das war,
und das war wirklich so, einmal das ganze Spektrum zeigen. Ja. Ich musste zusammen kauern, als sie eine Flasche durchgesprochen hat und dann dieses blutige und dann das Ende in den Hals gesteckt hat von dieser abgebrochenen Flasche.
Also das Einzige, was mich dann wirklich gefreut hat, war, dass sie am Ende gesagt haben, das mit den Dungeons wird nochmal mehr. Tombs, genau. Weil da gab es wie viel? 5, 6 oder so gab es, glaube ich, im ersten Teil.
Aber viel zu wenig.
Und das war das Beste im ganzen Spiel. Und da haben sie jetzt so eine Übersicht gezeigt, wo du von jedem Dungeon so ein kurzes Bild gesehen hast. Und es waren zumindest 9 Tomb. Dann glaube ich, dass das wahrscheinlich sogar noch mehr gibt, weil du hast dann so ganz kurz am Rand noch so ein bisschen was gesehen.
Ja.
Ich hoffe, dass sie wirklich da verstanden haben, dass das das ist, was eigentlich Tomb Raider ausmacht.
Mhm. Also es wirkt auf jeden Fall cool.
Ja.
Freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
So. Also jetzt Bloodstained. Ich habe es ja schon angesprochen.
Ja.
Ich weiß, dass da ein paar Leute vollkommen geil drauf sind. Ich verstehe es nicht so ganz.
Dennis, bist du Castlevania-Fan? Der Typ, der auf die Bühne kam mit seinem Schlapphut und mit der Peitsche? Iger,
genau. Der ist halt der Erfinder der Castlevania-Reihe. Und Bloodstained ist halt jetzt wie das Mighty No. 9.
Genau.
Das ist also quasi einfach nochmal ein Castlevania. Ja.
Aber halt 2D. Mighty No. 9 ist Mega Man in der Fuhne dann.
Genau, der... Genau.
Ja.
Also alte Leute, die irgendwie
früher ihre alten Spiele neu machen, unter anderem Namen.
Ja. Und das sind halt viele Leute super.
Und das Bloodstained ist halt Castlevania, wie es früher war.
Ja. So. Und der hat als Ankündigung zwei Sachen. Es gibt auch einen spielbaren Mann.
Mhm.
Zumindest.
Nein, einen neuen Charakter.
Ja, einen neuen Charakter, den man irgendwo in der Stelle spielen kann oder sowas. Weil es gibt halt eine Hauptheldin, was ich cool finde. Und dann gibt's halt, genau, diese du kannst es auf dem PC, Crossplay-Dingsbums, hat es einen Multiplayer? Das hab ich nicht, aber du kannst es anscheinend auf Xbox oder PC spielen.
Windows 10 halt.
Natürlich, Windows 10.
Was ich ein bisschen schade fand, das war ja quasi das erste Spiel innerhalb dieses Programmpunkts ID at Xbox, wo eigentlich mal so coole Indie-Spiele vorgestellt werden. Fand ich es halt ein bisschen traurig, dass dann ausgerechnet das Projekt kommt, was sowieso schon so viel Aufmerksamkeit hat, wo 5,5 Millionen Euro auf Kickstarter eingenommen wurden.
Dollar,
ja. Der brauchte keine Promotion mehr und der hat ja nicht mal Spielszenen gezeigt. Also da hätte ich mir halt eher gewünscht, dass sie vielleicht, keine Ahnung, sowas wie Cuphead oder so letztes Jahr, weißt du, sowas Frisches, Neues irgendwie auf die Bühne bringen. Und auch Thimble von Ron Gilbert?
Thimbleweed Park. Ja.
Das hat jetzt auch schon so viel Aufmerksamkeit.
Das fand ich am Anfang total irgendwie charmant. Mit so dieses, okay, das schaut halt wirklich aus wie diese alten LucasArts Adventure. Aber als ich dann das Interface gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Doch, also, das ist
diese alte Go-To-Pick-Up und was...
Use Balloon Elephant with Corpse.
Ah, also das, also wenn sie das... Ich habe nichts dagegen, wenn das in diesem alten Pixel-Ding ist, also Pixel ist super, nicht drauf hören, was die blöde GameStar schreibt, aber das fand ich irgendwie so, nee, aber die alte Steuerung, also bei aller Liebe zur Retro
das war wirklich und nicht gut.
Nostalgie, das muss wirklich nicht
drin sein. Nee, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja,
aber warum zeigen sie dann so Sachen, die halt schon so bekannt sind? Also
ja, gut. Was ich ganz cool fand, war, da freue ich mich drauf,
Worms of Mass Destruction wird es wahrscheinlich
heißen. Ja, genau, heißen. Aber WMD ist ja eigentlich Weapons of Mass
Destruction. Ja, aber ich glaube, das
ist wahrscheinlich Worms. Worms of Mass Destruction, das haben sie gar nicht so gesagt. Aber das war halt wie so ein klassisches altes Worms.
Ja.
Und so und mit daneben. Und ist, muss man nicht so sagen, wird, genau, ist halt Worms, wird halt ein riesen Gaudi und ich hoffe, das ist halt ein sowohl ein Couch-Koop als auch so ein Multiplayer.
Ja, bei Worms muss ja, klar. Ja. Aber kein Schnickschnack mit 3D und so.
Das, nee, gar nichts. Ja, also das ganz, dieser ganz klassische alte Stil, ja, das wird super. dann war noch was da gar nicht so groß gefeatured war, aber was du dann, glaube ich, danach noch angespielt hast, ne? Das Cuphead, wo alle total abgehen.
Ja, das war ja letztes Jahr, wurde das ja quasi schon gezeigt, oder auf der, nee, war das bei der, auf der E3 war das, genau.
Ja.
Da freue ich mich so dermaßen drauf. Wir haben das dann kurz angespielt im Zweier-Koop. Ich habe neulich mal so gehört, dass es anscheinend brutal schwer sein soll. Also es ist ein Plattformer, 2D-Plattformer. Und die Besonderheit ist halt, es ist in diesem Stil der Cartoons der 30er, 40er Jahre. Mhm. Ich weiß nicht, wie man diesen Stil nennt.
Ja, aber so
halt
alten Disney-Stil, so
Steamboat. Ja, aber noch älter, genau, so Steamboat-Willy-Stil, ja, so ja, diese Zeit. Ja,
schon ein bisschen neuer.
Ja, okay, also
es ist sehr bunt. Es ist bunt und ja, so. Und,
aber eben so diese, das hat genau diesen Look. Es hat dann auch so, ja, so Grafikfilter drüber, es ist so ein Störfilter drauf, es hat so einen gewölbten Screen quasi und die Figuren und die Musik bewegen sich eben auch mit so ausgesetzten Frames, wie halt diese handanimierten Cartoons, in dem zu der Zeit damals gemacht wurden.
Ja.
Und das ist fantastisch. Und du hast halt dann, bist du rumgelaufen mit diesem Cuphead, also das ist so eine laufende Kaffeetasse. Und aber auch so herzallerliebst, so kleine Animationen zwischendrin, dass der seinen eigenen Strohhalm packt und aus seinem Dings trinkt, wenn du kurz stehen bleibst, aus seinem Cup. Und und halt riesige Boss. Ich weiß nicht, ob das schon das ganze Spiel repräsentiert, aber da, wo wir angefangen haben zu spielen, du hattest so eine Oberwelt, wo du an die verschiedenen Levels hinlaufen konntest und reinsteigen konntest. Aber es waren immer Bossfights. Und ich weiß nicht, ob das ganze Spiel so ist, dass du quasi alle Stationen nur Bossfights hast oder ob das jetzt für die Demo hier nur war.
Ich glaube schon. Ich glaube, es sind einfach nur Bossfights. Ja. Glaube ich.
Und da war ein Level geiler als das andere. Es war sackeschwer, aber von der Gestaltung und von der Welt unglaublich gut. Hast du es gespielt? Und die
ja,
Musik?
Ich habe es nicht so viel gespielt. Aber ich weiß nicht, es sieht super toll aus. Der Stil ist toll, aber ich bin mir so unsicher, was es gerade angeht vom Spielen.
Man kann so sagen, es hatte so das Gefühl, es fühlte sich an wie ein Bullet Hell als Plattformer.
Das war so
dermaßen schwer, du hast immer nur ein Leben
und
du musst diesen ganzen Kugeln immer ausweichen. Ja. Und es ist eigentlich, du musst halt nur lang genug überleben, um den Boss irgendwann zu killen.
Weiß nicht.
Doch.
Also ich mag das vom Stil her auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das so packt, einfach nur so Bosskämpfe zu machen, vor allem weil die Bosskämpfe halt auch so Bullet Hell Sachen sind. Mhm.
Ja. Also ich hätte es auch lieber gehabt, wenn man richtige Welten durchläuft mit Leveln und so, wo man viel von der Welt sieht, aber eben nicht so viel, also dass man halt mehr mitnehmen kann, weil so hast du dich auch schnell satt gesehen an dem Boss, wenn du den jetzt 20 Mal probierst. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass halt das Studio vielleicht recht klein ist und einfach sagt, wir konzentrieren uns auf Bosskämpfe, weil dann können wir die richtig gut machen und müssen nicht irgendwie stundenlang Welten designen. Das war nämlich auch eins der Argumente bei dem anderen Spiel, was ich noch angeschaut habe, The Happy Few oder A Happy Few.
We Happy Few.
Wie soll man das beschreiben? Auch ein sehr außergewöhnliches Spiel vom Stil. Es sind so Menschen mit so weißen Masken, die eine Droge nehmen, so eine Happy Pill. Und keiner will in dieser Gesellschaft irgendwie auffallen.
Das war ganz komisch. Und diese Polizisten, die haben mich so fast so ein bisschen wie ein Dishonored auf Drogen erinnert.
Irgendwie genau,
so.
Das kann man. Dishonored auf Drogen, das passt eigentlich ganz gut. Und du bist in dieser Welt und du darfst nicht auffallen. Und je auffälliger du dich verhältst, dann siehst du quasi so eine Leiste hochgehen bei den Bewohnern und dann greifen sie dich an, wenn du zu auffällig bist, weil sie dann wissen, du bist keiner von ihnen. Mhm. Und dein Ziel ist es, aus dieser Gesellschaft irgendwie zu flüchten und kannst irgendwie Items machen, finden und kombinieren und so weiter und so fort. Und ich dachte halt, es wird sehr story-driven, als ich dieses Spiel zum ersten Mal gesehen habe, weil es eben so eine mystische Atmosphäre hat, mit diesen weißen Masken. Und es hat dann auch quasi, die haben die Klamotten an der 50er, 60er Jahre, aber der Stil ist wie so 1900 oder so. Also die Welt drumherum, die Gebäude und so.
Ja.
Ja, es passte irgendwie nicht so richtig zusammen. Und dann dachte ich, das Spiel lebt davon, dass man eben erkundet, was da los ist, was da das Mysterium dahinter ist. Und jetzt habe ich das heute angespielt und es ist ein Roguelike. Und das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Mit Permadeath, wenn du stirbst, fängst du komplett von vorne an. Und du spielst dieses Spiel, wenn du weißt, was du tun musst, kannst du innerhalb von 2 bis 3 Stunden aus dieser Gesellschaft flüchten. Wie halt so Roguelikes funktionieren. Und der hat nämlich das gleiche Argument gebracht, was ich gerade bei Cuphead auch vermute. Der hat gesagt, wir sind halt ein sehr, sehr kleines Studio und wir investieren unsere Zeit eben in diese Assets und generieren das halt prozedural. Das heißt, diese Welt wird halt bei jedem Neustart wieder neu zusammengewürfelt. Aber das heißt, die können sich halt total konzentrieren, diesen kleinen Ausschnitt der Welt gut zu machen. Und dann bist du halt nach 2 Stunden durch. Aber sie haben gesagt, durch dieses Prozedurale können sie dann überhaupt halt erst ein Spiel machen, wo du dann halt auch 10 bis 20 Stunden spielen kannst. Und das fand ich aber irgendwie schade, weil ich will eigentlich in dieser Welt nicht Roguelike spielen. Und ich glaube, das wird mich frusten, wenn ich dann gerade so das Mysterium irgendwie zum Greifen nah habe und kurz davor bin und es gibt dann irgendwie 3 Locations, hat er gesagt. Und wenn du aber dann in der 3. stirbst, dann musst du halt die 1. und die 2. nochmal machen, diese Sequenzen. Und ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe.
Zwischenstand wäre ja zumindest okay.
Ja,
du hast die ersten zwei Stages geschafft und dann kannst du zumindest im dritten dann wieder einsteigen oder sowas. Mhm. Aber na gut.
Na, mal gucken. Schwierig.
Ja, wieder so ein Thema, wo ich nichts zu sagen kann. Dark Souls 3 schaut halt aus wie alle vorhergesehenen Teile auch.
Das können wir, glaube ich, können wir verschieben, weil das war, es sah gut aus, aber haben wir auf der Messe jetzt nochmal einen Termin.
Ja, genau.
Einer der nächsten Casts nochmal machen.
Ist eh so eine Sache, so zu vielen Sachen haben wir in den nächsten Tagen auch dann irgendwie nochmal Termin oder man kann es dann vielleicht so nochmal anschauen oder wenn wir da vielleicht nochmal mehr dazu sagen.
Man kann vielleicht sagen, es sah mehr aus wie Bloodborne. So, es wird Bloodborniger.
So genau kenne ich dann die einzelnen Teile nicht, dass ich da genaue Vergleiche ziehen könnte, aber, was ich noch ganz interessant fand, dass das auch so viel Zeit bekommen hat von Microsoft, war Homefront The Revolution.
Mhm.
Für vielleicht nochmal kurz aufgedröselt, wenn man nicht weiß, was das ist. Das ist aus der THQ-Insolvenzmasse, die ja den ersten Teil gepublished haben, ist es dann irgendwie mal zu Crytek übergegangen. Die haben das bei Crytek UK entwickeln lassen, haben dann ja aber auch irgendwie Finanzprobleme bekommen und haben dann gesagt, ja, wir wollen dieses Studio wieder abgeben oder so. Und dann hat es Deep Silver, also Koch Media aus München gekauft. Und das heißt jetzt Dambuster Studios.
Mhm.
Und die haben das interessanterweise zu einem Open-World-Spiel umgebaut, was ich tatsächlich in der Form noch überhaupt nicht wusste.
Vor allem wer Homefront.
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 Habe ich Homeworld gesagt?
Nee, ich. Ja. Wer Homefront. Homefront 1 gespielt hat, der weiß, wie schlauchig das war.
Ja.
Du konntest nicht mal über einen Gartenzaun, du konntest nicht mal Türen selber öffnen. Das war so ein Running Gag in dem Spiel.
Du musstest
immer auf die Tür klicken, damit jemand kommt und die haben dann die Tür aufgemacht. Ja. Und jetzt halt das komplette Gegenteil, Open World.
Auch wenn man noch nicht so viel gesehen hat von der Open World. Also ich habe
jetzt... In Philadelphia war das, gell? Ja.
In Philly was?
Philadelphia spielt es.
Ach so, in Philadelphia, ja, die Stadt.
Du mich angeguckt hast.
Ich wusste gar nicht so, was ist in Philadelphia? Ich dachte erst an der Käse oder so, aber gut. Ja, ich habe jetzt auch nur so vorhin kurz noch zuschauen können, wie jemand anders das gespielt hat. Da hat man auch nicht so viel von der wirklich offenen Welt gesehen. So, man hat halt gesehen, dass du so mehr Möglichkeiten hast, Punkte zu erreichen. Und dass du halt so grobe Missionsziele hast, die dann aber ein Stück weiter weg sind. Das hat man ja auch im Trailer gesehen.
Es wirkte für mich wie Far Cry in der Stadt.
Ja, oder? Genau, so in die Richtung ging es ja. Aber es gab halt Motorräder und die Sequenz fing damit an, dass der halt mit Motorrad irgendwo lang fährt. Und das spricht ja schon dafür, dass da deutlich mehr Platz ist und so. Also, und dann hat er halt so ferngesteuerte Autos, wo er so Bombenpakete draufgeschnürt hat. Man fährt halt mit denen irgendwo hin, lässt die dann in so einem Checkpoint explodieren. Also, wie gesagt, wir haben da noch einen längeren Termin, schauen uns das auf der Messe nochmal an, aber ich bin...
Guter Dinge.
Ja, ich bin zumindest jetzt mehr interessiert, nachdem ich weiß, dass es nicht ein Call of Duty Schlauchklon wird.
Genau,
Und das...
Naja, also, aber ich war interessiert, bis ich dieses Video gesehen habe. Nee, weil ich dachte, ich habe so die Previews davon irgendwann gelesen und es klang irgendwie auch so, ja, es ist ganz dynamisch und ganz, ganz so mit... Und dann die Stadt und alles Mögliche und so Guerilla-Simulationen. So, aha, cool. Und dann, wie das aussah, war halt irgendwie so Far Cry 3. Oder?
Ja, also in der Stadt halt.
Ja, genau. Far Cry in der Stadt.
Ja, ist doch super.
Ist doch okay.
Ja. Finde ich deutlich interessanter als ein...
Als ein Call of Duty
Club. Oh, es explodiert was vor dir, du fliegst auf den Rücken, dann brüllt dich irgendeiner an, wirft dir ein Magazin zu, du fängst es auf, tust es in deine Waffe, ballerst, dann bricht der Boden weg, du kannst dich aber noch mit einer Hand festhalten.
Ja.
Also diese typische Call of Duty Achterbahn, die habe ich jetzt einfach so oft.
Ja. Vor allem kommt ja wieder Call of Duty, also das gibt's ja noch genügend, deswegen Open World gibt's jetzt auch genügend, aber ich finde, dieses Open World passt wenigstens zu dem Setting, dass es eine Revolution ist, ja, dass du einfach sagst, ich unterstütze jetzt hier diesen Trupp und da stehen dann irgendwie drei Leute bereit und wir stürmen dieses Ding.
Ja, ich weiß nicht, weil dann fand ich zum Beispiel Crackdown 3 spannender, was das angeht. Das wurde ja auch gezeigt.
Boah, da ist mir so das Gesicht eingeschlafen.
Okay, ne, das ist ja irgendwie, es ist scheinbar noch nicht ganz fertig und so.
Ja.
Crackdown, ich weiß, da haben sie ja, glaube ich, noch nicht gesagt, wann das rauskommen soll, oder?
Ja, aber die haben das gezeigt heute.
Genau, ich habe die ersten beiden Crackdowns nicht gespielt, aber es ist halt irgendwie so ein Open World auch Dingsbums mit so Superhelden, die so durch die Stadt laufen und Sachen kaputt schlagen.
Ja, es fühlt sich an wie ein Superhelden-Simulator. Ja. Also Crackdown ist einer der besten Open World Spiele, wo du dich wie ein Superhelden fühlen kannst.
Okay, und bei Crackdown 3 haben sie gesagt, so, okay, einerseits, die gesamte Welt ist zerstörbar.
Das war cool. Gespielt? Ich habe Crackdowns gespielt.
Kann man das so mit Infamous ein bisschen vergleichen?
Ja, aber halt nicht so düster.
Ja, aber so von der Spielart, so dieses, du hast so Superfähigkeiten, springst und fliegst rum und kannst dich dann für eine gute oder eine böse Seite entscheiden, oder ist das...
Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Okay. Du so sammelst eigentlich, die meiste Zeit sammelst du diese grünen Orbs, die man da auch gesehen hat. Und hast dann halt so...
Also ich weiß auch nicht. Ich hab's vorhin schon gesagt, der Trailer sah für mich aus wie, man nimmt Sunset Overdrive, macht jeden Humor, Spaß und Farbe raus und Neonlicht drauf und dann kommt
das Spectrum raus. Das stimmt, absolut. Aber die hatten halt diese zwei interessanten Sachen drin, find ich. Also ja, einerseits die komplett zerstörbare Welt, wie, also ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, und andererseits aber dieses, es war ganz, ganz kurz zu sehen, dass sie quasi gesagt haben, okay, diese ganze Stadt, da gibt es diese ganzen Gangsterorganisationen, die sind alle irgendwie miteinander verknüpft und so, und du musst das halt alles, also du musst die Verbrecher alle stoppen, aber du hast halt, aber das ist halt deine Entscheidung, wie du da rangehst, und dann, weiß nicht, greifst du deren Bank an und dann haben die keine Kohle, und dann, weiß nicht, greifst du deren Kraftwerk an und dann ist der Strom weg oder sowas, na.
Ja, klar, also so habe ich es auch verstanden, dass diese Missionen, je nachdem, welche du auswählst, wirkt die sich halt aus auf gewisse andere Missionen und dann verändert sich dort irgendwelche Parameter.
Und sowas wünsche ich mir in Homefront. Ich weiß aber nicht, ob das so ist, und ich gucke mir das auch nachher irgendwann an auf der Messe. Aber,
Aber Crackdown sah gut aus, weil, klar, also neue Generation, also die alten Crackdowns waren jetzt nicht wirklich hübsch, fand ich. Mhm. Aber die Spielmechanik war schon cool, also so gesteuert hat sich das wirklich gut. Aber was halt furchtbar war, war halt so die Kampagne. Also da war halt gar nichts irgendwie drin. Du konntest halt einfach in der Stadt rumlaufen und Blödsinn machen. Das hat Spaß gemacht. Aber das haben andere Spiele meiner Meinung nach besser gemacht, wie eben Sunset Overdrive, weil du da halt irgendwie für diesen Blödsinn auch diese entsprechende Atmosphäre hattest. Ja. Oder Infamous hat sich auch geil angefühlt, weil du halt diese coole Optik hattest mit der Laser Hochhaus hochfahren und so weiter. Ja. Mal gucken. Also Crackdown 3, freue ich mich jetzt nicht wahnsinnig drauf, aber werde ich mir sicherlich mal angucken. Ne?
Gut, was wollte ich noch sagen zu... Achso, ja genau, Halo. Hat man jetzt zum Singleplayer über gar nichts gesehen? Halo again, muss man jetzt den Wortwitz des Spieljournalismus noch zum 100. Mal bringen. Weiß ich nicht, ob das schon vorher bekannt war, wahrscheinlich schon, oder ist auch mit zu rechnen, aber es war halt relativ klar, okay, E-Sports wollen wir auf jeden Fall machen. Sie haben jetzt auch ein Halo World Championship irgendwie angekündigt, mit 1 Million Preisgeld insgesamt. Also da war schon klar, okay, Microsoft nimmt jetzt echt Kohle in die Hand, um dieses Ding im E-Sport zu etablieren. Und
sie haben genau das Gleiche gemacht, was letztes Jahr auf der gleichen PK war mit Evolve.
Das war mein Glas.
Das ist live Radio.
Das ist live, meine lieben Zuhörer.
Liebe Tieren und kleinen
Kinder. Wir machen das jetzt wie bei E-Games. Rauma 53 hat das Glas zerstört. Er geht raus, er holt sich einen Beschlappen, er holt sich einen Kehrbesen und wird er zurückkommen rechtzeitig um diesen. Also was ich sagen wollte, sie haben genau das Gleiche gemacht, was sie letztes Jahr bei Evolve gemacht haben. Da haben sie auch zwei E-Sport Kommentatoren auf die Bühne gestellt, die dann so getan haben, als würden sie gerade ein Live-Match kommentieren, was vorher aufgezeichnet wurde.
Und das waren wirklich die schlimmsten Kommentatoren, die wirklich ganz schnell, da hüpft er um die Ecke und der Headshot jetzt, das wird, ob er es wirklich schaffen wird, die Flagge jetzt rechtzeitig zu nehmen, er nimmt die Flagge um die Ecke und ein Punkt.
Das schauen wir uns im Replay an, ob das E-Sport-Team von, keine Ahnung, wie die hießen.
Ja.
Und so haben die das moderiert und genauso wie bei Evolve letztes Jahr, echt.
Genau. Aber ich finde es schlechter als Evolve im letzten Jahr, weil dann haben die in diese super krasse E-Sports-Kommentatoren-Shoutcaster-Sache auch noch Werbung reingewurstelt für Xbox. Also einfach so mittendrin so. Ja. Und er hüpft um die Ecke. Und das kann man wirklich nur auf der Xbox erleben. Nur auf der Xbox. Xbox Live, Halo 5 exklusiv diesen Herbst. Und da geht's weiter direkt und so weiter.
Der Höhepunkt war dann, als sie dann gesagt haben, und der Hauptgewinn ist natürlich die Halo 5 1TB Xbox One. Jetzt vorbestellen.
Genau. Get your pre-order on, hat er gesagt.
Ja. Aber unabhängig jetzt von der Präsentationsform, wie Daniel schon gesagt hat, sie wollen das jetzt halt auch ich glaube, Halo war schon immer irgendwie auch im E-Sport relevant. Aber Halo 5 Guardians, man muss ja natürlich immer sich rechtzeitig darum bemühen, dass du halt auch so eine Fanbase irgendwie aufbaust. Aber ich glaube, wir haben es ja dann auch kurz angespielt, Daniel. Dieser Multiplayer-Modus, der macht schon wirklich Spaß. Der war richtig, richtig geil. Wenn man Halo mag.
Mehr Spaß als Glasscherben, sich in Wohnzimmern aufzukehren.
Der hat mir wirklich gut gefallen. Das war halt, wir haben Blue gegen Red gespielt.
Ja, das ist ja der Standard quasi
bei, ja, dem, genau,
dass du immer Blue oder genau Red hast und so. Und was ich da halt, also ich bin nicht der große Halo-Spieler gewesen bisher, also Multiplayer zumindest nicht. Aber was da halt total cool war, war, dass du halt angefangen hast und hast du halt erst so ein paar KI-Gegner zum Warmschießen bekommen, und dann bist du halt fast wie in so einem Koop-Spiel, hast halt erstmal so in deinem Trupp so ein bisschen dich warm geschossen und dann war so dieses, ja cool, jetzt habt ihr das irgendwie verteidigt und jetzt geht's los zum ersten Objective und dann triffst du dort eigentlich erst auf das andere Team.
Ja. Und da geht dann der Kampf richtig los, weil jeder versucht, diese Bases einzunehmen, um dann eben, ich weiß nicht, wie Energiepunkte oder wie die irgendwie hießen, also je mehr Bases du hast, erst wenn du den Großteil der Bases oder alle Bases beherrscht, dann kannst du erst quasi das Hauptquartier angreifen. Ja, und du sammelst halt währenddessen auch Punkte. Also wir haben dann am Schluss die Hauptbasis, glaube ich, gar nicht eingenommen, aber wir haben am meisten Punkte gesammelt zwischendurch, weil wir länger die Basen eingenommen hatten.
Es sind 2-3 Basen und wenn du die alle hältst, dann wird der Energiekern der anderen angreifbar.
Genau.
Und wenn du das theoretisch dann da hinschaffst und dort das einnimmst, dann ist es auch so, dass du dann die Partie sofort gewonnen hast. Im Regelfall war es aber so, dass wir dann die 3 Punkte zwar gehalten haben, aber die anderen haben dann relativ schnell einen wieder zurückerobert. Mhm. Und in dem Moment ist auch der Energiekern wieder geschützt.
Genau,
und
immer als wir auf dem Weg waren zu dem Energiekern,
genau,
war dann wieder. Und das war jetzt nur ein Match und wir wussten gar nicht so genau, wie das alles funktioniert. Und das hat schon Spaß gemacht und das hat schon gut funktioniert, ja. Also ich glaube, wenn man das viel spielt, diesen Multiplayer-Modus, du hast dann eben auch diese Energiepunkte, dann kannst du an so Stationen dir dann neue Sachen freikaufen mit diesen Energiepunkten. Und das heißt, du kannst dir dann eben auch die Warthogs, oder wie heißen die, Warhawks?
Warthogs.
Warthogs freischalten Warthogs und buchen quasi wie so ein Carsharing. Kannst du dir dann so ein Auto holen oder eben auch teurere, bessere Waffen. Also mal so ein Sniper. Jetzt haut er sich auch noch den Kopf an. Da stehen auch noch Gläser oben, Daniel. Da fahren gleich die nächsten runter. Hast du dir dann auch mal so Snipers oder irgendwie sowas gekauft?
Nee, ich habe immer mit dem Standardgewehr rumgeballert, ja, mit der Assault Rifle. Was aber ganz gut ist bei den Jeeps oder so, du musst dann auch wirklich im Team spielen. Also sprich, ich habe dann einen bekommen, da wollte dann aber keiner einsteigen und dann bin ich halt alleine vorgefahren und dann bist du halt einfach die so lauffahrende Zielscheibe, weil du kannst dich nicht wehren, weil du ja natürlich einen MG-Schützen brauchst und das ist schon, ja, da ist dann halt wieder so Teamplay, was dann reinspielt und so, also das fand ich dann schon, mir hat auch, ich habe 2 Runden gespielt, eine dann quasi ja noch später mit dir nochmal und ja, muss man auch sagen, hat mir halt auch Spaß gemacht. Ich kann schon verstehen, wo dieser Reiz von Halo ist. Das Einzige,
was... Das Gunplay ist einfach gut.
Im Nachhinein, ja, das kriegen sie hin. Aber was ich halt irgendwie wieder komisch fand, war, da haben wir dann drüber diskutiert. Also ich war irgendwie der Meinung, es gibt kein Kimme und Korn, so in der richtigen Ding, also dass du durchs Visier schaust und dann haben wir
aber gesagt, natürlich. Du kannst mit dem linken Trigger, kannst du doch so näher ran.
Ja, da bist du aber nur so ein bisschen näher ran, aber du hast nicht ein klassisches, jetzt kann ich über das Visier oder durch Kimme und Korn oder sowas.
Je nach Waffe, also bei den Snipern und so hast du das ganz stark.
Da, ja, da dann schon.
Das Scope.
Okay, ja.
Also. Wenn wir gerade bei Halo sind, also wird super, der Multiplayer, den Singleplayer hat man ja irgendwie nichts von gesehen. Da bin ich mal
Das war aber, glaube ich, nicht ihr Fokus jetzt. Klar. Das haben sie ja auf der E3, haben sie da so ein bisschen was gezeigt aus dieser Koop-Kampagne.
Ja.
Und ich glaube, das wird nicht der, das war einfach nicht so, jetzt halt, wir zeigen jetzt den Multiplayer. Und ich glaube auch, dass für viele ist das schon
wichtiger.
Ja, genau, weil das ist halt so, Story spielt man halt einmal durch, damit man sie halt gesehen hat. Und dann
ja, ich mag halt die Koop-Kampagnen, die mag ich halt total gerne.
Ja.
Wenn wir gerade bei Halo sind, das war die einzige richtige, korrigiert mich, wenn ich nichts Falsches sage, aber ich glaube, es war die einzige neue Ankündigung heute auf der PK, Halo Wars 2.
Und davon gab es nichts zu sehen.
Da gab es nichts zu sehen, außer dass es kommt. Also außer so einen gerenderten Feind. Man hat so einen...
Ja, so einen, aber das war eher so... Genau, du hast so einen Brute gesehen, der irgendwie irgendwas gesagt hat, das habe ich nicht verstanden.
Das war zu laut.
Und der Bass war so übersteuert, dass du nicht mehr gehört hast im Raum, was er sagt. Und ganz aber interessant, Creative Assembly macht das.
Genau,
die Total War-Macher. Ja. Also die verstehen ja Echtzeitstrategie.
Ja. Und Halo Wars hat ja auch so seine Fangemeinde.
War damals
einer der wenigen Real-Time-Strategy-Games auf der Konsole, die einigermaßen funktioniert haben. Also von daher, schöne Ankündigung.
Was? Ich hätte es ja schön empfunden, wenn Halo Wars von Paradox kommt Und dann ist das einfach sowas wie Halo so Morpheus Universalis. Ja. So, verheirat, welche meiner Spartans verheirate
ich miteinander? Ja, ich hätte ja gerne, ich hätte ja gerne ein sowas wie XCOM mit Halo.
Ja.
Ja, das würde sogar das ganz gut funktionieren, glaube ich. Ja. Ich bin halt mal gespannt, ob sie es jetzt wirklich durchziehen mit ihrer Windows 10 und alle können gegeneinander spielen. Wenn dann die Maus- und Tastatur Strategiespieler und dann sind diese Konsolenspieler, die dann halt so A, Interaktionsmenü öffne sich, A, Bauuntermenü.
Das wird bei denen viel schwieriger.
Und dann hast du auf der anderen Seite halt so einen, der irgendwie 120 Tastenanschläge pro Minute schafft oder sowas. Und ich glaube.
Vielleicht zwingen sie die Windows-Spieler dazu, das Gamepad zu
benutzen. Das kann auch sein, ja.
Ja.
Also grundsätzlich muss ich sagen, ja, war ganz nett, aber aus der im Prinzip komfortablen Situation, dass sie die einzigen waren, die hier eine PK gemacht haben in Köln, haben sie jetzt dann vergleichsweise wenig gemacht. Also wir haben halt viel gezeigt, was man jetzt schon kannte, wo halt dann nochmal irgendein neuer Aspekt gezeigt wurde oder irgendein neuer Trailer oder so. Ja, ganz nett, aber war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, wow, die haben jetzt ja noch mal richtig was rausgehauen, sondern
paar so. Ja, also eben was Neues von Quantum Break zu sehen, war ganz gut.
Ja.
Das war nötig, fand ich. Und Tomb Raider machen sie zu ihrer Marke und Halo Wars 2. Das war's irgendwie.
Ja, ja und dann halt eher so dieses, dass halt im Dezember neues Update noch mal kommen.
Ja, aber da, ja klar.
Nicht im Dezember, im November neues Betriebssystem und so. Aber.
Also war jetzt okay, aber war wirklich kein absolutes Highlight. Hat irgendwie was gefehlt, fand ich noch so. Gut. Das war Tag 1.
Ja. Genau. Also im Grunde muss man ja auch sagen, es hat ja eigentlich noch gar nicht wirklich angefangen. Also die eigentliche Messe geht ja jetzt erst morgen los. Wir haben dann morgen halt wie üblich unsere Termine und so und versuchen es dann auch abends immer nochmal zusammenzufassen.
Ja.
Und wenn jemand am Samstag spontan noch Lust hat, nach Köln zu fahren, oder eh aus der Gegend kommt oder sowas.
Oder so da ist, am Samstag um 10 Uhr laden wir euch ein zu Croissant und Gin Tonic.
Ich finde es weiterhin nicht, kann es nicht gut heißen. Also Waffen und GSG 9, Spezialeinheiten und sowas gerne, aber Alkohol am Samstag finde ich, weiß ich nicht, morgens es gibt, schon.
Es gibt, die Croissants sind ja ohne Alkohol. also 10 am Samstag um 10 Uhr schaut am besten nochmal bei Facebook oder Twitter vorbei, wo genau. Wir werden uns im Rheinpark, heißt der, gell? Das ist der Park, die Parkanlage direkt neben der Gamescom, Richtung dem Wasser, also dem Rhein. Da werden wir uns treffen, wir suchen uns ein schönes Plätzchen und werden dann da nochmal gucken. Aber wird ja auch auffallen, wenn da 20, 30 Leute rumhängen. Schaut uns einfach mal nach uns Ausschau, schaut auf Facebook und Twitter nochmal, wir werden nochmal die Daten angeben, wo wir uns dann genau befinden. Kommt einfach spontan vorbei, meldet euch auf Facebook auf der Seite am besten nochmal kurz an, damit wir ungefähr wissen, wie viel Croissants wir brauchen. Und wir würden uns freuen, wenn da viele vorbeikommen.
Das stimmt.
Ja. Dennis, kommst du auch?
Nee. Ja. Nee, ich fahre Freitag hier weg.
Ja,
okay. Ich kann das nicht, ich halte das nicht so lange aus.
Dann sagen wir dir vorher Tschüss. Danke, dass du heute spontan sehr, sehr mitgecastet hast.
Sehr gerne.
In unserer Insert Moin WG.
Ja.
Wir gehen jetzt erstmal alle duschen.
Zusammen.
Nee, heute war es gar nicht so warm. Heute war es angenehm.
Heute hat es geregnet. Ja. Also du hast ja eigentlich schon
geduscht. Ich habe schon geduscht heute. Ja. Zweimal.
Ja. Sehr gut.
Dann hören wir uns morgen wieder mit weiteren vollen, was soll ich jetzt sagen? Mit einem vollen Tagespodcast.
Mit weiteren vollen Leuten, dachte ich jetzt. Okay, was kommt jetzt da? Aber so.
Mit einer weiteren Zusammenfassung von morgen dann.
Ja.
Okay.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.